Schön, dass ihr hier seid und dass wir zusammen an diesem zweiten Weihnachtstag Gottesdienst feiern dürfen. Und ich glaube, die meisten von uns wissen ja, was wir an Weihnachten feiern, oder? Gibt es jemanden unter uns, der das nicht weiß? Okay, unter uns? Die Leute wissen es, wir feiern die Geburt von Jesus Christus, das weiß jeder. Dazu muss man noch nicht mal unbedingt Christ sein, um das zu wissen, oder? Dafür muss man noch nicht mal in die Kirche gehen. Das wissen auch so die Leute. Aber was viele Menschen schon gar nicht mehr so genau wissen, ist, was es mit diesem Christus auf sich hat. Die meisten denken, Christus ist einfach der Nachname von Jesus. Jesus Christus. Roland Mall. Manuela Winkels. Jesus Christus. Aber wisst ihr, Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern Christus ist ein Titel. Und irgendwie haben die Hebräer, die haben das irgendwie vertauscht. Oder wir haben es später vertauscht. Weil bei uns heißt es ja nicht Charles Prinz, sondern es heißt Prinz Charles. Oder? Also zumindest bei den Engländern. Warum die das haben, weiß ich nicht. Aber da ist es halt so. Ne? Da ist der Titel zuerst und dann kommt der Name. Und bei den Hebräern ist es genau andersrum. Dann kommt erst der Name und danach der Titel. Und es gibt nicht nur diesen Namen Christus oder diesen Titel Christus, es gibt auch den Titel Messias. Und das ist genau das hebräische Äquivalent zu Christus. Christus ist griechisch und Messias ist hebräisch und beides bedeutet genau das Gleiche, nämlich der Gesalbte. Und entsprechend zu diesen Vorbemerkungen geht es heute in unserer abschließenden Predigt zu dieser Serie 24 Mal Weihnachten neu erleben um das Thema total salbungsvoll. Naja, salben, jemanden salben, damit können wir in unserer heutigen Zeit eigentlich gar nicht mehr so viel anfangen. Die meisten von uns, die kennen Salben ja eigentlich nur noch aus der Medizin oder aus der Hauptpflege. Doch mit dem Titel der Gesalbte war nicht einfach nur gemeint, dass Jesus gut eingecremt war. Er war nicht nur gut eingecremt, das vielleicht auch. Aber damals war es so, Könige wurden durch eine Salbung in ihr Amt eingeführt. In einem feierlichen Akt wurden sie mit dem Salböl von oben bis unten übergossen. Es triefte aus ihrem Bart, aus ihren Haaren, überall heraus. Und nicht nur die Könige. Auch Priester, auch Propheten, sie wurden in ihr Amt hinein gesalbt. Man kann es sich eigentlich so vorstellen, wie ein Segen, der über sie ausgegossen wird. Und das Ganze eben nicht nur, indem Hände aufgelegt werden, sondern auf eine ganz sichtbare Art, in der alle Sinne angesprochen waren. Es war wohlriechend, es war überfließend. Und wisst ihr, anders als heute, wusste damals jedes Kind, was diese Titel bedeuten. Sie wussten, was es bedeutet, wenn jemand ein Gesalbter war, wenn jemand ein Messias oder ein Christus war. Sie wussten, dass das Könige, Priester und Propheten waren. Und die alten Propheten im Alten Testament, sie hatten vorausgesagt, dass irgendwann einmal von Gott direkt ein Gesalbter geschickt werden würde. Also jemand, der von Gott bestimmt ist, das genau zu sein. Nicht irgendein König, sondern der König schlechthin. Nicht irgendein Priester, sondern der Priester schlechthin. Nicht irgendein Prophet, sondern der Prophet schlechthin. Ihr Lieben, die Worte Jesus Christus, die sind wahrscheinlich das kürzeste Glaubensbekenntnis der Welt. Allein diese Worte Jesus Christus bedeuten letzten Endes, Jesus ist der Messias. Er ist der erwartete König, Priester und Prophet. Und das ist, was Weihnachten zu so einem besonderen Fest macht. Es gibt so ein altes Advents- und Weihnachtslied, ich singe es nicht, das wäre nicht schön, aber da heißt es, sieh, dein König kommt zu dir. Also das war das meiste, was ihr von mir hört, ja. Sieh, dein König kommt zu dir und genau darum geht es. Das ist der König, der zu uns kommt. Weihnachten ist nicht nur ein Geburtstag. Weihnachten ist nicht einfach nur, oh, Happy Birthday, Jesus. Weihnachten ist nicht nur ein Gedenktag. Damals wurde nicht nur ein Kind geboren, an das wir uns heute erinnern. Mit diesem Kind hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Dieser Mensch Jesus, dessen Geburt wir heute noch feiern, war gleichzeitig der Christus, der von Gott in die Welt gesandte König, Priester und Prophet. Und genau darum geht Weihnachten über alle anderen Geburts- und Gedenk- und Feiertage hinaus. Und 400 Mal bezeichnet das Neue Testament Jesus als den Christus. Und jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Auch an euch Bibelkenner. Wann und von wem wurde Jesus denn überhaupt gesalbt? Jetzt haben wir so oft gehört, dass er der von Gott gesandte Gesalbte war. Aber es gab ja in der Krippe niemanden, der irgendwie so eine Flasche Olivenöl über ihn ausgekippt hat. Oder ein Salbhorn entleert hat oder was auch immer. Es gab keine Situation, wir reden von der Antrittspredigt in Nazareth, in Lukas 4. Da gab es niemanden, der ihn gesalbt hat. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal die Geschichte anschauen von einer Person, die Jesus gesalbt hat. Und zwar eigentlich erst ganz kurz vor seinem Tod.
Mache ich das wirklich? Ich bin ja verrückt. Nein. Doch, natürlich mache ich das. Ich meine, ja, das, was ich vorhabe, ist eigentlich so, dieses Öl hier, das ist wahnsinnig teuer. Das ist Narde und das wächst ja im Himalaya, das ist ja in Indien. Und wenn ich dran denke, ein Arbeiter muss dafür ein ganzes Jahr schuften, damit, um sich sowas leisten zu können. Doch, aber irgendwas muss ich ja machen. Ich kann nicht anders. Ich werde es machen. Ich gehe zu Jesus und damit werde ich ihm mit diesem Öl salben. Ja, das ist gut. Ja, aber... Doch, also... Irgendwie muss ich meine Freude Ausdruck zeigen, weil das, was ich mit ihm erlebt habe, das ist so, ach, so unglaublich. Man, so lange wie ich jetzt so schlecht dastand, so verachtet wurde, dann zu erfahren, dass man geliebt ist und zu lernen, dass man sich auch selbst lieben kann, nicht weil ich vollkommen bin, ich meine, sondern einfach weil Gott mich liebt und ach, Liebe ist wirklich unbezahlbar, darum mache ich es auch. Und ich meine, würde jemand zu mir kommen und sagen, hey, gib mir deinen Mann oder gib mir deine Frau, so einen Mann, dafür gebe ich dir 10.000 oder 100.000, 1 Million. Ja, so viel Gold gebe ich dir dafür, dass du mir deinen Mann gibst und ich würde sagen, ja, natürlich, dann liebe ich ihn halt nicht mehr. Nein, sowas macht doch niemand, oder? Ich meine, niemand könnte das, also nicht, wenn man ihn wirklich liebt. Ja, und Jesus hat auch so eine Geschichte erzählt über einen Mann, der ist mal zufällig so hergelaufen und danach... Dann ist er gestolpert und da mag er, da war ein Schatz. Und da wusste er, oh, diesen Schatz, den muss ich haben. Der ist so toll, der ist so großartig, den will ich haben. Und er hatte kein Geld, also hat er alles verkauft. Er hat sein Haus verkauft, sein Auto, seine Pferde. Naja, ich glaube, seine Frau nicht, da hat er keine. Aber er hat alles dafür ausgegeben, damit er diesen Acker haben kann. Und dann hat er den Schatz und da war er so glücklich damit. Und ich fand diese Geschichte so toll, weil, ja... Ja, ich habe jetzt auch meinen Schatz und mit meinem Schatz, da will ich einfach machen, was ich für richtig halte. Und die Leute mögen vielleicht gucken oder ist mir egal, was sie denken. Ich meine, die denken eh nicht Gutes. Aber ich werde zu Jesus gehen und ich werde ihm dieses Öl zu Füßen legen. Jawohl, ich werde ihn damit salben und ich hoffe, er freut sich. Er freut sich darüber, weil ich einfach sonst nicht weiß, was ich tun soll. Ich habe das Gefühl, ich platze, wenn ich es nicht mache. Doch, ich werde es machen.
Ganz herzlichen Dank, lieber Adri. Wie die letzten Wochen auch, wollen wir zusätzlich zu diesem kleinen Eindruck, den ihr jetzt von dieser Geschichte bekommen habt, auch zusammen die Stelle lesen. Und dazu schlagen wir auf Markus Kapitel 14 ab Vers 3. Markus 14 ab Vers 3. Und da lesen wir. Und als er, wer ist er? Das ist, wenn man nicht genau weiß, wer er ist, Jesus passt fast immer. Als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem kostbaren Nadenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Ihr Lieben, schon dieser eine Satz, diese Eröffnung in die Geschichte, sie ist prall gefüllt mit lauter Leben. In diesem einen Satz allein, da stecken schon ganz viele kleine Geschichten. Da ist ein Mann, wir hören seinen Namen, er heißt Simon. Und wir wissen, er war nicht nur einfach irgendein Mann, sondern er muss in einem gewissen Wohlstand gelebt haben. So klingt das hier. Und außerdem heißt es, er wird der Aussätzige genannt. Da müssen wir uns schon jetzt ein bisschen genauer anschauen, was denn damit gemeint sein kann. Aussätzige, die dürfen ja weder zu Hause leben, noch dürfen sie zu Hause essen mit anderen Menschen, weil der Aussatz als eine hoch ansteckende Krankheit gilt. Und deshalb mussten die Aussätzigen draußen vor der Stadt völlig in Isolation und in isolierten Siedlungen untereinander leben. Ihr Lieben, wer hätte vor 2 Jahren gedacht, dass wir hier in unserem Land in ähnliche Situationen sind, wo Leute, die es wagen, in der Straßenbahn zu machen, die werden wie Aussätzige behandelt. Warum? Die Angst vor einer hoch ansteckenden Krankheit ist offensichtlich heute noch die gleiche, wie sie vor 2000 Jahren war. Es ist die gleiche Angst vor Ansteckung. Und offenbar haben sich die Menschen nicht wesentlich geändert. Jetzt wissen wir, dass Jesus kranken Menschen geholfen hat. Er ist kranken Menschen begegnet. Jesus hat kranke Menschen geheilt. Auch die unheilbare Krankheit des Aussatzes hat Jesus geheilt. Es ist also zu vermuten, dass dieser Simon, bei dem Jesus zu Gast war, nicht in diesem Moment, als Jesus bei ihm war, an Aussatz litt, sondern dass er früher an Aussatz gelitten hat und Jesus ihn geheilt hatte. Und daraus scheint sich so etwas wie eine Freundschaft entwickelt zu haben. Denn dieser Text, auch wenn es nicht explizit drinsteht, so legt er doch nahe, dass Jesus öfter mal im Haus des Simons zu Gast war. Jetzt ist es auch nicht ganz deutlich, was die zwei da so miteinander essen. Zunächst klingt es so, als wären sie alleine, würden zu zweit essen. Aber dann kommen irgendwie immer mehr Leute in der Geschichte dazu. Und irgendwie entsteht am Schluss der Eindruck, als würde es sich um ein Gastmahl handeln. Als wären mehrere Menschen zusammen und sie würden im Haus dieses Mannes miteinander essen. Und ich habe mir jetzt einfach mal was überlegt. Ja, da könnt ihr sagen, das ist aber eine ziemlich schlechte Bibelauslegung. Wir wollen einfach mal diese Geschichte mit Fantasie lesen. Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir diese Fantasie aufbringt und sagt, die waren bei Simon zusammen und hatten eine Weihnachtsfeier. Natürlich wurde Weihnachten erst im 3. oder 4. Jahrhundert gefeiert. Aber wollen wir uns mal diese Fantasie damit vornehmen und sagen, sie waren am 26. Dezember, am 2. Weihnachtstag, zusammen bei Simon, dem ehemaligen Aussätzigen, und sie hatten eine richtig schöne Weihnachtsfeier. Was bedeutet das? Es bedeutet, der Baum ist geschmückt, die Kerzen brennen, es duftet angenehm und alles geht seinen geregelten weihnachtlichen Gang. Tannenzweige, Lebkuchen und je nach Tradition Truthahn oder Raclette-Geruch liegt in der Luft. Seid ihr bei mir? Okay, ihr könnt es euch vorstellen. Sehr schön. Ist im Moment auch nicht so schwer. Einige machen vielleicht noch einen kleinen Verdauungsspaziergang im Garten. Gibt ja immer viel zu essen. Die anderen unterhalten sich mehr oder weniger angeregt bei einer Tasse Kaffee. Nur der Opa, der ist in seinem alten Ohrenbackensessel eingeschlafen und schläft vor sich hin. Und da, in diese Szenerie, da platzt plötzlich eine Frau hinein. Diese Frau. Frau. Und was hinter diesem Auftritt steckt, das lässt sich eigentlich nur vermuten. Im Lukas-Evangelium, da gibt es eine ähnliche Geschichte. Und die besagt, dass es sich bei dieser Frau um eine stadtbekannte Sünderin gehandelt hat. Aber hier bei Markus, da klingt es irgendwie so ein bisschen anders. Diese Frau, die nennt teure Parfüms ihr eigen und kann sich als Frau von Welt in der besseren Gesellschaft offenbar ungehindert bewegen. Wir hätten es in diesem Fall, in unsere Zeit übertragen, mit einer emanzipierten, selbstbewussten Frau zu tun. Und als solche ist es ihr total egal, was die anderen über sie sagen oder denken. Aber sie hat ein Bedürfnis. Sie hat das Bedürfnis, Jesus bei dieser Weihnachtsfeier in die Mitte zu stellen. Sie hat das Bedürfnis, Jesus zu ehren. Sie hat das Bedürfnis, ihn groß zu machen. Wisst ihr, die ganze Zeit über war Jesus dabei, irgendwo mit eingebaut in diesem ganzen weihnachtlichen Betrieb. Man hatte höflichen Umgang mit ihm, niemand war irgendwie unfreundlich zu ihm. Aber wisst ihr, er war halt neben dem Tannenbaum, den Weihnachtsbraten und den Keksen halt auch nur ein Element dieser Feier von vielen anderen. Und das hat diese Frau gewurmt, das hat sie geärgert. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist sie einfach nur dankbar für die Heilung des Simon. Vielleicht hat Jesus auch ihr irgendwo irgendwann mal geholfen. Oder sie hat erkannt, dass Jesus mehr ist als einfach nur ein weiterer Weihnachtsgast. Dass Jesus in all seiner Höflichkeit und Bescheidenheit eben doch auch dies ist, der Christus, der von Gott in die Welt gesandt wurde und von ihm gesalbt wurde, der König, Priester und Prophet. Ich behaupte, es ist dieser Frau ein tiefes Bedürfnis, Jesus auf dieser Feier in die Mitte zu stellen. Ihn zu salben. Ihn im wahrsten Sinne des Wortes zum Gesalbten, zum Christus zu machen. Ob das Ganze jetzt wirklich ein religiöses Bekenntnis war oder einfach nur ein Akt des Überschwanges? Wir wissen es nicht genau. Aber wir wissen allzu genau, dass diese Frau bei dem, was sie tat, alle Regeln des Anstands verletzte. Und jetzt mal ehrlich, nicht nur nach damaligen Vorstellungen, auch heute ist das, was diese Frau da tut, eigentlich schon irgendwie ziemlich peinlich. Versetzen wir uns mal in die Lage von Jesus. Jesus, er sitzt zu Tisch. Er führt Gespräche. Vielleicht will er gerade einen Schluck Kaffee trinken oder ein Löffelchen Eis essen. Der Nachtisch. Und da kommt plötzlich diese Frau rein und sie schüttet eine ganze Flasche Öl über seinen Kopf. Das heißt, im Text, sie salbt sein Haupt. Über seinen Kopf. Und es läuft runter, es tropft runter seinen Bart. Die Klamotten, alles trieft. Überall kleben die Haare, das ölige Zeug, es läuft in die Klamotten runter. Es ist eine groteske Situation. Und jetzt ist das Interessante, dass die Leute drumherum, die regen sich nicht über diese groteske Situation auf. Die regen sich über was ganz anderes auf. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Ja, das ist quasi das Kontrastprogramm zu dem, was die Frau macht. Während es der Frau darum geht, Jesus in die Mitte zu stellen, ist den Leuten ziemlich egal, dass Jesus aussieht wie ein begossener Pudel. Wir lesen zumindest nicht, dass irgendjemand aufspringt, um ihm ein frisches Hemd zu bringen oder wenigstens ein Handtuch. Was die Leute stattdessen tun, sie richten ihren richtenden Blick auf diese Frau. Was sie denn jetzt wieder alles falsch gemacht hat. Dieser Skandal! Diese Verschwendung des kostbaren Öls! Wie kann die nur... Und ihr Lieben, der Einwand, der ist ja jetzt gar nicht ganz unberechtigt. Was die Frau tut, das ist ja wirklich ein bisschen übergriffig und ganz ohne Zweifel verschwenderisch. Wahrscheinlich hätte kein Mensch sich beschwert und irgendwas gesagt, wenn sie 2 oder 3 Tropfen dieses Öls auf Jesu Stirn gegeben hätte. Aber die ganze Flasche? Die ganze Flasche mit 300 Silbergroschen, da wird der Preis der Flasche dieses Nadenöls angegeben. Eine unvorstellbare Summe in der Zeit, in der 80% der Menschen mit einem Silbergroschen pro Tag auskommen mussten. Judas verrät Jesus für 30 Silbergroschen. Das ist ein Monatsgehalt. Und diese Frau haut mit ihrer Geste fast ein ganzes Jahresgehalt auf den Kopf. Der Einwand der Anwesenden würde man als meinen, ist mehr als berechtigt. Hätte man das Geld nicht wirklich besser den Armen geben sollen? Diese Frage, jetzt mal ehrlich unter uns, stellt sie sich nicht eigentlich jedes Weihnachtsfest wieder neu? Ist die ganze Materialschlacht, die wir an und um Weihnachten herum betreiben, wirklich noch zu rechtfertigen? Die Geschenke, die Lichter und Leuchten, denken wir nur an die Energieverschwendung. Denken wir an die, zumindest in Nicht-Pandemie-Jahren, unzähligen Weihnachtsfeiern in den Firmen und Betrieben, die vielen Autofahrten, um die Familie zu besuchen, die prunkvoll geschmückten Kirchen und immer wieder eins. Essen, Essen, Essen. Bis zum Umfallen. Ist das alles wirklich noch zu rechtfertigen? Könnte, ja müsste man eigentlich, das ist mein Lieblingswort, dieses Geld nicht ganz anders investieren? So ähnlich müssen auch die Argumente des Simon und seiner Gäste geklungen haben. Und auch wenn es uns unbequem ist, sie haben nicht völlig Unrecht. Was die Frau aus unserer Geschichte in ihrem Bedürfnis, Jesus in die Mitte zu stellen, tut, ist nach allen vernünftigen Maßstäben falsch. Und sie, die bis dahin eigenständig ihr eigenes Ding selbstbewusst durchgezogen hat, sie sagt keinen einzigen Ton. Wir hören in dieser Geschichte kein Wort von ihr. Vielleicht, weil sie die Heftigkeit von diesem Shitstorm, der über sie einbricht, überrascht. Vielleicht zweifelt sie selber. Habe ich wirklich so klug gehandelt? Ist das, was Simon und die anderen mir vorhalten, nicht einfach nur Wahn? Ja, hat nicht Jesus selbst immer wieder ein Leben der Armut gewählt und seine Jüngerinnen und Jünger dazu aufgefordert, sich um die Bedürftigen um sie herum zu kümmern? Hätte sie nicht vielleicht Jesus wirklich besser dadurch ehren können, indem sie genau das getan hätte, was Simon und die anderen an ihrer Stelle gemacht hätten? Wobei, sie glaubt nicht wirklich daran, dass Simon und die anderen das an ihrer Stelle gemacht hätten. Sie hätten zwar das Fläschchen Öl nicht über Jesus ausgekippt, aber sie hätten es auch nicht den Armen gegeben. Da hatte sie keinen Zweifel. Es ist oft ein großer Unterschied zwischen dem, was man von anderen fordert, und dem, was man selbst bereit ist zu tun. Also schweigt die Frau. Ich sag mal so, in einer Mischung aus Scham und Trotz. Sie sagt einfach nichts. Jetzt spricht einer, wenn der spricht, dann hören wir alle besser zu. Jesus aber sprach: Lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Ist das nicht interessant? Jesus stellt sich mit dieser Antwort voll und ganz auf die Seite der Frau und nicht auf die Seite der ganzen vernünftigen, ja sogar christlichen Argumente. Er nimmt die eine vor dem moralischen Eifer der vielen in Schutz. Und er sagt, lasst sie. Und dann macht er eine richtig spannende Unterscheidung. Leider wird dies in den meisten Übersetzungen nicht so deutlich. In dem hier steht ein Luthertext, da heißt es, sie hat an mir ein gutes Werk getan. Im Griechischen, wisst ihr, was da wörtlich steht? Da steht, sie hat ein schönes Werk an mir getan. Und erst danach, im Hinblick auf die Armen und Bedürftigen, redet Jesus von den guten Werken, die uns als Christen aufgetragen sind. Er unterscheidet hier zwischen einem schönen Werk und dem guten Werden. Und ihr Lieben, ganz offensichtlich brauchen wir in unserem Leben beides. Und wir müssen auch nicht das eine gegen das andere ausspielen. Gute Taten können schöne Taten nicht ersetzen. Und schöne Taten können gute Taten nicht ersetzen. Jemand hat mal gesagt, gute Taten geben unserem Leben Sinn. Schöne Taten verleihen unserem Leben Glanz. Wir brauchen nicht nur das Zweckmäßige. Wir sind so oft dabei getrimmt, ja, wir sind Deutsche, wir sind praktisch, wir sind pragmatisch, wir optimieren. Wir brauchen immer nur das Zweckmäßige. Auch nicht nur das moralisch Zweckmäßige. Wir brauchen manchmal auch die Verschwendung. Wir brauchen manchmal auch das zwecklos Schöne. Einfach nur schön, ohne dass es einen Sinn ergibt, ohne dass es einen Zweck verfolgt. Und wisst ihr, warum wir das brauchen? Weil ohne das Schöne im Leben unsere Seele vertrocknet. Geh doch mal raus. Glaubst du, Gott hat die Welt nur praktisch gemacht? Er hat sie schön gemacht. Wunder, wunderschön. Was die Frau tut, das tut sie aus reiner Liebe. Und Liebe, die ist nun mal so, wie sie ist. Sie ist überfließend und verschwenderisch. Liebe rechnet nicht. Und Liebe rechnet sich auch nicht. Liebe lässt sich in einer Welt, in der alles nach Zweckmäßigkeit fragt, nicht einmal rechtfertigen. Es lässt sich nicht rechtfertigen, dass ein Mensch heiratet und so viel Zeit mit einem einzigen Menschen verbringt, wo er in der gleichen Zeit so vielen anderen Menschen helfen könnte. Es lässt sich nicht rechtfertigen, dass ein Mensch Kinder in die Welt setzt, in der gleichzeitig alle 2 Sekunden ein Kind an Hunger stirbt. Auch die Zeit, die sich ein Mensch für Gott nimmt, im Kämmerlein, im Gebet, sie lässt sich nicht rechtfertigen angesichts so vieler Nächster, die dringend Hilfe brauchen. Die Liebe zu Gott scheint innerhalb eines christlichen Lebens ein höchst fragwürdiger Luxus zu sein. Denn die Liebe eines Menschen zu Gott scheint anderen Menschen immer etwas wegzunehmen. 300 Silbergroschen, mit denen man so viel Gutes hätte tun können. Und was sagt Jesus? Er sagt, lasst sie. Hört auf mit eurer Rechnerei. Für euch, die ihr so ausschließlich auf gute Taten aus seid, werde ich immer nur Jesus das Vorbild sein. Jesus der Lehrer. Jesus, der gute Mensch aus Nazareth. Erst diese Frau in ihrer Liebe, erst sie macht mich zum Christus. Für euch bin ich der Mensch, das gute Vorbild, der gute Lehrer, der immer nachahmen sollte. Für sie bin ich der Christus. Erst die verschwenderische Liebe dieser Frau verleiht meinem und ihrem Leben seinen wahren Glanz. Und Jesus sagt weiter zu diesem Menschen. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Man könnte sich die Frage stellen, ob Jesus so kurz vor seinem Tod überhaupt noch damit gerechnet hat, gesalbt zu werden. Natürlich, er weiß ja alles. Aber wenn jetzt mal nur Mensch gewesen wäre, hätte er noch damit gerechnet, so, die Zeit läuft aus. Es klingt fast wie Galgenhumor, wenn Jesus hier sagt, sie salbt meinen Leib schon mal fürs Begräbnis. Dann wisst ihr, für eine Totenbalsamierung, da haben nicht 2 oder 3 Tropfen Öl gereicht. Da brauchte man eine ganze Flasche. Diese Frau, sie hat Jesus, obwohl sie mit Sicherheit überhaupt nichts davon wusste, zum Christus gemacht, zum Messias. Sie hat das getan, was alle anderen verpassten. Und sie hat die längst fällige Salbung nachgeholt. Und es war höchste Eisenbahn. Ich muss euch gestehen, dass mich diese Zusammenhänge zutiefst berühren. Und ich frage mich, ob und wie es wohl möglich sein kann, in der Art und Weise, wie ich Weihnachten feiere, Jesus auch, so wie diese Frau, in irgendeiner Weise in die Mitte zu stellen und ihn auch im übertragenen Sinne durch irgendwelche Gesten auch heute noch zu salben. Ich lerne aus unserer Geschichte, dass es dazu nicht unbedingt so viele Änderungen braucht. Niemand zwingt uns, mit liebgewonnenen Weihnachtstraditionen zu brechen, weder im Kreis der Familie noch für uns alleine. Was die Frau in unserer Geschichte gemacht hat, das hat im Grunde genommen keine 3 Minuten gedauert. Okay, die anschließenden Diskussionen, die haben wahrscheinlich länger gedauert. Die Frau hat an dieser, wie ich sie genannt habe, Weihnachtsfeier des Simon im Grunde genommen nichts groß verändert, sondern lediglich an einem Punkt dieser Feier Jesus für alle Menschen sichtbar in die Mitte gestellt. Sie hat an einem Punkt dieser Feier deutlich gemacht, es geht nicht um den Tannenbaum, es geht nicht um die Geschenke, es geht nicht um das Essen, es geht um Jesus allein. Und ihn wollen wir groß machen. Vielleicht hat sie sich dabei nicht so geschickt angestellt. Sei es drum. Nächstes Jahr würde sie es klüger machen. Aber dadurch, dass sie eben Jesus für diesen kleinen Moment sichtbar in die Mitte stellt, veränderte sich die ganze Feier. Und dadurch, dass wir Jesus auch bei uns in unserem Leben und in unseren Weihnachtsfesten bewusst in die Mitte stellen, wird aus unserem Weihnachtsfest mehr als ein bloßer Gedenktag für einen Menschen, der schon fast 2000 Jahre tot ist. Wenn wir Weihnachten neu erleben wollen, können vielleicht auch wir uns mal überlegen, wie wollen wir Jesus salben? Wie wollen wir Jesus sichtbar in die Mitte rücken? Denn erst eine solche Salbung macht aus dem Menschen Jesus, dessen Geburtstag wir feiern, den Christus. Es kann ein kleiner Schritt sein. Ein Tischgebet, mit dem vielleicht niemand gerechnet hat. Die Weihnachtsgeschichte, die man am 25.12. völlig unerwartet an der Kaffeetafel liest. Leiser Lobpreis oder geistliche Musik, die im Hintergrund läuft. Ein persönliches Erlebnis mit Jesus, das man zum Besten gibt. Ein kleines Zeichen, mehr nicht. Und das Ganze soll natürlich nicht aus irgendeinem Pflichtgefühl heraus passieren oder weil es jetzt halt hier in dieser Predigt angeregt wurde und die aus der Nummer nicht mehr rauskommt. Einfach aus Liebe, aus dem Bedürfnis heraus, Jesus an Weihnachten wirklich ganz besonders in die Mitte zu stellen. Ich glaube, man muss dabei nicht so, wie in dieser Geschichte vielleicht unsere Frau, die Grenzen des guten Geschmacks überschreiten. Und doch könnten wir auch für einen Moment erkennbar machen, was auch diese Frau so wichtig war. Dass nämlich das Kind, dessen Geburt wir feiern, für uns ein ganz besonderes Kind ist. Nicht einfach nur ein Mensch, das zweifellos auch, aber vor allem ist Jesus der Christus, der König, der Priester, der Prophet, der von Gott gesalbt in diese Welt gesandt wurde, um uns zu heilen, um uns zu retten und uns zu segnen. Und weil es so ist, ist es wert, Jesus in die Mitte zu stellen. Denn allein unsere Liebe ist es, die dieses Kind salbt. Vielleicht habt ihr auch noch so ein paar Antwortideen. Wie kann man in unserer Zeit, an unseren Weihnachtsfesten, ganz praktisch Jesus in die Mitte stellen? Ihr dürft ihr jetzt hier mit dazu schreiben. Es funktioniert heute, wir haben es getestet. Aber ihr könnt mit dem QR-Code dabei sein, und einmal eure Ideen, euren Gedanken dazu, den ihr habt, wie können wir Jesus in unserem Familienweihnachtsritual neu in den Mittelpunkt stellen. Schreibt eure Idee einfach auf und wir werden sie dort sehen, auch am Livestream. Scannt den Code und schreibt eure Idee auf und wir können sie hier alle zusammen anschauen. Und wir können sie zusammentragen und wir haben dann das, was man so schön Schwarmintelligenz nennt. Wir hören einfach unsere aller Ideen und wir können davon profitieren. Ich habe euch schon mal so meine erste Idee aufgeschrieben und die lautete, jedes Familienmitglied fragen, wofür es Jesus im vergangenen Jahr besonders dankbar ist. Wir haben das gestern gemacht. Da kommen auch interessante Antworten. Die sage ich jetzt nicht. Die Antwort. Hier kommt der Vorschlag gewählt als Familie. Die geben euch ein bisschen Zeit. Ich zähle auf eure Ideen. Seine Taten, die er den Menschen tat, ehren. Jeder erzählt, wie, wo, wann man Jesus in diesem Jahr erlebt hat. Die Definition von Weihnachten neu als Familie diskutieren und sich neu darüber bewusst werden. Das ist cool. Einen Platz am Esstisch mehr denken. Das ist der Ehrengast. Ihr könnt gerne noch eure Ideen mit aufschreiben. Wir lassen das hier. Always remember for what he has done for us. Zeit extra für ihn reservieren. Die Weihnachtsgeschichte aus dem Evangelium vorlesen. Das sind einige Dinge. Das Team darf gerne schon nach vorne kommen. Ihr könnt noch Antworten schreiben und ihr könnt es mitlesen und euch inspirieren lassen. Heute ist noch Weihnachten, okay? Ist noch nicht zu spät. Ihr könnt es auch heute am zweiten Weihnachtstag umsetzen. Mit einem Gebet und Lobpreis, mit einem Erlebnis mit Jesus, wie man Jesus kennengelernt hat. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Ihr dürft schon dazu aufstehen und danach haben wir noch Zeit, um ihn anzubeten. Himmlischer Vater, es ist so gut, auch aus diesen vielen Geschichten im Evangelium immer wieder etwas herauszupacken, was unser eigenes Leben betrifft. Herr Jesus, wir danken dir für die Geschichte von dieser Frau, die ihre ganze Dankbarkeit, ihre ganze Liebe in diesen Akt, als sie das Salböl über dich ausgegossen hat, hineingesteckt hat. Ein Jahresgehalt, Herr, es ist für uns unvorstellbar. So groß war ihre Liebe zu dir. Sie hat deutlich gemacht, dass du im Zentrum stehst, dass du der Wichtigste bist. Und Herr Jesus, so oft sind wir in unserem Leben manchmal fast wie gefangen von Dingen, die um uns herum geschehen. Manchmal auch von schönen Dingen, aber sie rauben so viel unserer Aufmerksamkeit, dass es ganz leicht gelingt, das eigentlich Wichtige aus den Augen zu verlieren. Und Herr, wir möchten heute in unserer Mitte hier, in unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Gemeinschaften, in unseren Wohngemeinschaften, in unseren Haushalten, wollen wir dich ganz groß in den Mittelpunkt stellen. Und wir wollen dir danken, dass du auf diese Welt gekommen bist, dieser von Gott gesandte und von ihm gesalbte König, Priester und Prophet geworden bist, dass du gekommen bist, uns zu heilen, uns zu retten, uns mit Gott zu versöhnen. Dank sei dir dafür. Ich bete, dass du einfach jetzt jedem Menschen begegnest, Herr, jedem, der hier ist, jedem, der im Livestream dabei ist. Herr, du weißt, was die Nöte der Einzelnen gerade sind, was die Bedürfnisse sind. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du Menschen ganz neu begegnest, als ihr das Alter. In Jesu Namen. Amen.